Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. Gerhard Schulz. Kleist. Eine Biografie. Nach einem Abschied klingt es. So deutsch-romantisch, wie Wilhelm Müller ihn in Verse und Franz Schubert in Töne setzen konnte. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Nur war ihm, Heinrich von Kleist, nicht nach Singen zumute. Mit welchen Empfindungen ich Frankfurt verlassen habe. Ach, liebes Mädchen, das kann ich dir nicht beschreiben, weil du mich doch nicht ganz verstehen würdest. Als ich mich von dir trennte, legte ich mich noch ins Bett und lag da wohl noch eine halbe Stunde, doch mit offenen Augen, ohne zu schlafen. Als ich im Halbdunkel des Morgens abfuhr, war mir's, als hörte ich ein Geräusch an dem einen Fenster eures Saales. Mir fuhr ein schneller Gedanke durch die Seele, ob du das wohl sein könntest, aber du warst es nicht. Ob ich gleich eine brennende Sehnsucht hatte, dich noch einmal zu sehen. Der Wagen rollte weiter, indessen mein Auge immer noch mit rückwärtsgewandtem Körper an das geliebte Haus hing. Mir traten Tränen ins Auge. Ich wünschte herzlich zu weinen, aber ich bin schon zu lange davon entwöhnt. In den ersten Morgenstunden des 14. August 1800, einem Donnerstag, verließ Kleist sein heimatliches Frankfurt in Richtung Berlin, entfernteren Zielen zusteuernd. Zwei Tage später, in Berlin, schrieb er der Braut von diesem Abschied. Was mag sie empfunden haben, als sie dieses »Weil du mich doch nicht ganz verstehen würdest« las? Und was hatte er selbst sich dabei gedacht? Fünf Möglichkeiten waren es gewesen, die der frisch gebackene Bräutigam der zukünftigen Ehefrau für das gemeinsame Leben und dessen feste Verankerung in der Welt vorführte. Wollte sie Gattin eines Juristen, Diplomaten, Ökonomen, Finanzbeamten oder Akademikers werden? Allerdings gab es eben eine Einschränkung. Ich verspreche nicht unbedingt den Wunsch zu erfüllen, den sie mir mitteilen werden. So stand es im Brief kurz vor dem Verlöbnis und dem Übergang in die Vertrautheit des Du. Aber so recht enthusiastisch hatte sich der Herkules am Scheidewege auch jetzt noch nicht für eine dieser Möglichkeiten erwärmen können. Der konkreteste seiner Entschlüsse blieb zunächst nur, das Frankfurter Studium vorerst wieder aufzugeben. Vom Reisen als Bildungsmittel war ja in den Denkübungen für Wilhelmine von Zenge bereits die Rede gewesen. Nun war er im Begriffe, das selbst auszuprobieren. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze, wird Kleist später gegen Ende des eigenen Lebens seinen Prinzen von Homburg sagen lassen. Solches Reisen als Daseinsform, als Tätigkeit an sich, war aber im Grunde schon jetzt gemeint und nicht die Fortbewegung zu einem benennbaren Ziele oder praktischen Zweck, zumindest nicht in erster Linie. Im besten Falle konnte daraus dann eine Reise zu sich selbst und womöglich über sich hinaus werden, wie es der Prinz mit einem Flug durch stille Ätherräume versuchte. Im schlechteren Fall bedeutete es die Flucht vor sich und den anderen. Heinrich von Kleist wird sich von jetzt an immer wieder auf Reisen begeben. Die Reise nun, zu der sich Kleist in den ersten Augusttagen des Jahres 1800 entschloss, war nicht als einer jener geselligen Ausflüge gedacht, die er in den Harz, ins Riesengebirge oder auf die Insel Rügen unternommen hatte. Nicht dem Vergnügen oder dem Schönen sollte sie dienen, wie er beiden, der Schwester und der Braut, erklärte, sondern vielmehr einem hohen und sehr ernsten Zweck. Das wird mit jener gewichtigen Begeisterung verkündet, mit der er schon ein Jahr früher vom Glück eines Lebensplanes gesprochen hatte, den zu entwerfen er gerade im Begriffe sei. Aber dann wird das neue Vorhaben sogleich mit dem Nebel des Geheimnisvollen umwölkt. Ulrike, Die treue Schwester sollte wieder einmal die Mittel bereitstellen, nicht zu den Reisekosten übrigens, sondern allein zum Zweck der Reise, wie ihr der Bruder mysteriös erläuterte. Ein Risiko sei nicht dabei, nichts könne verloren gehen, doch alles dabei gewonnen, und das Glück, die Ehre und vielleicht das Leben eines Menschen gerettet werden. In der Tat, recht große, aber verschleiernde Worte an jemanden, der sich sorgen muss, dass der Bruder wohl selbst dieser Mensch sein könnte und die Sache an die Wurzeln seiner Existenz gehen werde. Was davon Selbsttäuschung, was absichtsvolle Übertreibung oder gar regelrechte Täuschung war, lässt sich nicht sagen. Die Leiden Heinrich von Kleists haben immer darin bestanden, dass die Fantasie in seinem Leben Wirklichkeiten zu schaffen versuchte und sie in seiner Dichtung auch tatsächlich schuf, während die irdische Wirklichkeit schmerzhaft mit der Fantasiegeborenen kollidierte. Bis auf den heutigen Tag weiß niemand, ob es nun wirklich konkrete Gründe für dergleichen Heimlichkeit gab oder ob Kleist, wie noch oft in seinem Leben, sich und seiner hoffnungsgetränkten Fantasie lediglich unbegrenzten Raum zu verschaffen suchte, indem er hinter dem Schleier des Geheimnisses vor allen Verbindlichkeiten der Realität Schutz suchte. »Ja, so war das gemeint«, werde Wilhelmine von Zenge dereinst rufen, »wenn sich das Rätsel gelöst habe«, versprach Kleist. Aber zu diesem Ausruf des Erstaunens ist es bei der Braut freilich nie gekommen. Erst die Kleist-Forschung hat ihn vielfach ertönen lassen, wenn sie in immer neuen Variationen dem Geheimnis um diesen hohen, ja höchsten Zweck auf den Grund zu kommen suchte. Gelüftet worden ist der Schleier dennoch nicht. Lediglich lässt sich sagen, dass es in der gesamten Geschichte der neueren deutschen Literatur kaum ein anderes Ereignis gibt, über das so häufig bunt und diffus gerätselt worden ist und das zu derart kühnen Spekulationen Anlass gegeben hat, wie eben Kleists sogenannte Würzburger Reise, die ursprünglich überhaupt nicht nach Würzburg, sondern nach Wien führen sollte.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.